Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast, dein Lieblingspodcast rund um die Themen Mindset, innere und äußere Stärke und Verbundenheit. Mein Name ist Christian Gärtner und gemeinsam machen wir dich hier zu einer tiefgründigen Erfolgspersönlichkeit. Dazu erhältst du im Podcast die spannendsten und authentischsten Interviews und wertvolle Impulse, damit du persönlich über dich hinauswächst und deine Ziele in deinem Leben erreichst. Und bevor wir mit der Folge heute anfangen, eine wichtige Sache noch. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension und deine ehrliche Bewertung auf iTunes und wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch ein unfassbar spannendes Angebot für dich, beziehungsweise ein direktes Geschenk. Und ich weiß, wir alle lieben Geschenke und deswegen hör gut zu. Am 20. Januar findet das erste Mal mein Eintages-Event Powerlution, deine Power-Revolution statt. Und hier widmen wir uns einen Tag deiner Persönlichkeit und deiner inneren Stärke und bringen dich direkt zum Jahresbeginn auf ein komplett neues Level. Weitere Infos zum Event erfährst du direkt auf der Homepage powerlution.jetzt und genau dort gibt es auch Tickets. Wenn du dabei sein willst, sicher dir jetzt dein Ticket mit einem 15% Discount mit dem Code PLSPECIAL15 und dann freue ich mich, wenn wir uns am 20. Januar 2019 im Kölner Raum sehen. Bis dahin. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast. Heute mit der Folge, auf die ich seit anderthalb Jahren warte. Unglaublich, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe einen Flieger gechartert.
Private Jet.
Ich habe alles möglich gemacht, um diesen jungen Mann jetzt hier vor die Kamera zu kriegen. Ich war sogar Sushi essen gerade mit ihm. Einer meiner besten Freunde aus alten Zeiten. Ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll zu ihm. Ich versuche mich am Anfang kurz zu fassen. Wir werden ein geiles Gespräch haben. Er ist inzwischen einer der meistgefragtesten Immobilienbroker und Makler und Dealer in Dubai. Und das war nicht immer so.
Nee.
Und darüber werden wir sprechen. Ich werde auch gar nicht so viel jetzt mehr dazu sagen. Frisch aus dem Burj Khalifa. Hier im Poolheimer Office angekommen mit Homer Simpson Schuhen, unglaublich.
Ihr merkt schon. Gerade gekauft.
Also es wird eine sehr, sehr lockere Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen im Interview, Daniel Garofoli.
Vielen Dank, Christian Gärtner.
Ja, es ist komplett weird, weil wir kennen uns ja wirklich noch aus anderen Zeiten. Ne?
Ja.
Und jetzt so, das wird auf jeden Fall kein förmliches Interview.
Nee, ich glaube, da werden ein paar Lacher dabei sein, glaube ich auch. Aber ja, ist geil. Ich meine, ich höre dir ja auch immer in Dubai deine Podcasts.
Ja, du hast neulich doch ein Bild geschickt, ja. Oder von deiner Frau war das.
Autofahren
über die Palme.
Ja.
Schön Podcast.
Ja, sie hat mich abgeholt, dann ist sie Auto gefahren, dachte ich, was hörst denn du? Und Ultimate Power Podcast.
Oh yes, the podcast, the That's place to be. Also ich habe gehört, du willst auch einen Podcast machen jetzt.
Ja, wird auch noch announced. Dubai State of Mind.
Ah, boah, geil.
Weil in Dubai haben alle ein krasses Mindset. Oder die Leute, die Density von Leuten, also die Häufigkeit von Leuten, die ganz, ganz krasses Mindset haben, ist in Dubai halt so hoch, dass ich dachte, da gibt's eine Milliarde geile Stories, die man sharen muss. Das ist meine neue Aufgabe ab 1.1.2019.
Oh yes. Bam. Sehr gut. Okay, dann geht's quasi da direkt weiter. Ist direkt eine Empfehlung für den besten Podcast aus Dubai.
Aber auf Englisch, ne?
Ja, gut, da muss man halt mal ein bisschen Englisch lernen jetzt, ne?
Problem.
Also, lass uns deine Story ein bisschen zusammenfassen. Ich weiß, wir könnten darüber, glaube ich, schon eine 8-Stunden-Folge machen. Ich muss mal überlegen, wo wir anfangen. Aber weißt du was? Ich lass dir einfach mal das Wort. Und zwar einfach erstmal mit der Frage, was machst du heute?
Jetzt bin ich erstmal heute in Köln. Nee, ich komme jetzt direkt aus dem Flieger, deshalb die Leute, die das Video anschauen, mag es in meine Haare nicht so unordentlich.
Wie in alten Zeiten.
Genau. Was mache ich heute? Ich bin Immobilienmakler. In Vollzeit.
Ja.
Mache ich seit knapp 4 Jahren jetzt. Ich lebe jetzt in Dubai seit schon 4,5 Jahren.
4,5 Jahre, für mich fühlt sich das an wie 40 Jahre, die du schon in Dubai bist.
Für mich fühlt sich das an wie 4,5 Monate.
Ja, das ist total krass. Du bist ja nicht als Immobilienmakler auf die Welt gekommen, ne? Also da ist ja ein bisschen was passiert.
Ich bin aber als Verkäufer auf die Welt gekommen.
Das ist komplett richtig. Wann haben wir uns kennengelernt? 2010 oder sowas.
2010, da stand der Christian Gärtner irgendwann wegen einem DJ-Pult und hat gemeint, du und ich, wir sind jetzt Freunde. Und ab dann waren wir Freunde. Und ja. Es war, glaube ich, tatsächlich so. Wir haben uns kennengelernt.
Es war so, ja.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Und irgendwie hat mich zwei Wochen später gefragt, was macht dieser Christian? Die letzten zwei Wochen habe ich meine Freundin dann gefragt, was macht dieser Christian seit zwei Wochen immer mit uns? Und er sagt, ja, gewöhnlich an ihn. Ich glaube, der bleibt jetzt immer.
Deine damalige Freundin.
Genau, meine damalige Freundin.
Genau, und jetzt ist er schnell verabschiedet. Ja, sehr gut. Ja, wir haben uns tatsächlich jetzt, also 8 Jahre oder was, 8,5 Jahre ist es her, damals so gewesen, ich habe noch studiert und habe aufgelegt, nicht super regelmäßig zu der Zeit, aber du hast aufgelegt damals, ja. Super regelmäßig zu der Zeit. Du warst damals so einer der Local Heroes in Karlsruhe und Umgebung und bist richtig durchgestartet hinter den Plattentellern, aber das war nicht das Einzige, was du damals gemacht hast. Beschreib mal so ein bisschen, wie so dein beruflicher Werdegang war, was ist so passiert?
So Anfang von Schule oder?
Eigentlich egal, also vielleicht fangen wir mal damit an, wie du aufgewachsen bist, also wo kommst du her?
Aus einem ganz gut bürgerlichen, normalen Elternhaus, Arbeiterfamilie, zwei Geschwister, mittleres Kind, normale Schulbildung, ja, ich hatte nie Bock auf Schule. Sage ich auch,
ja, sag ich mir gar nicht vorstellen.
und heute im Nachhinein macht irgendwie so alles Sinn, wo du denkst, crazy shit. Und Realschulabschluss gemacht, so-so Abschluss. Ich weiß noch, in der 8. Klasse bin ich fast kleben geblieben, hat meine Mutter gesagt, jetzt nächstes Jahr muss ich aber bewerben, dann setze ich auf einen Hosenboden. Dann habe ich in der 9. Klasse, hatte ich dann ein super gutes Zeugnis mit nur 1 und 2. Und dann in der 10. Klasse mit Abgangszeugnis wieder nur 3er, 4er und 5er. Weil ich es einfach wieder so abschleifen lassen.
Ja, du, das war damals, ich meine, in den Jahren, in denen ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist schon so ein Typ, maximalster Output und du kannst mega Gas geben, ja. Aber macht auch nichts, wenn es wenig Input ist.
Das ist aber nicht zu schlecht.
Aber es ist eher so der Fokus auf den maximalen Output.
Genau.
Wie kann ich mit wenig Aufwand viel erreichen?
Ja.
Oder
ich würde nicht sagen, mein Aufwand war immer wenig.
Nee, eben, genau nicht. Deswegen suche ich auch gerade die Worte zu sagen. Du warst immer jemand, der richtig Arsch aufgerissen
hat. Ja, genau. Also ich meine, ich habe ja aufgelegt, was ja viele als Partymachen verstanden haben, aber ich habe ja immer, egal, also ich habe sehr viel aufgelegt. Ich hatte ja, keine Ahnung, 200 Gigs im Jahr teilweise, dreimal die Woche, viermal die Woche. Aber ich habe immer Geld dabei verdient, ja. Und davor ja auch schon als Barkeeper. Ich bin ja durchs Barkeepen zum Auflegen gekommen und eigentlich durch ein Ziegi zum Barkeepen und eigentlich, um mal die Story wieder so anzuschließen, ich habe dann eine Ausbildung gemacht. Nach einer Ausbildung kam der Ziegi. Beim Ziegi habe ich dann 35-jährige Männer gesehen, die dann vom Kopf abwärts gelähmt waren, weil sie irgendwie einen Hirnschlag hatten. Mhm. Und einfach, dann lagen die da und die wussten, die nächsten 50, 60 Jahre starre ich jetzt an die Decke. Wo ich dachte, krasse Scheiße, das ist ein Schicksal.
Finde ich total spannend, weil wir haben uns beim Essen ja gerade unterhalten. Ja. So. Da habe ich dir auch so gesagt, du bist deswegen halt auch so inspirierend für mich, weil du jemand bist, der macht sich nicht viel Gedanken, was könnte passieren in der Zukunft, sondern du bist so ein Macher. Mhm. Du machst halt einfach am Anschlag. Und war das so ein Moment, der dich vielleicht auch geprägt hat, da das zu sehen?
Das war so ein Moment, wo ich es nicht mehr für selbstverständlich gehalten habe, was ich mache. Mhm. Es war so ein Moment, wo ich, ab dann habe ich meiner Passion gefolgt. Weil ich glaube, an dem Tag, ich habe nie wieder was gearbeitet, worauf ich keinen Bock hatte. Mhm. Punkt. Es war einfach so. Ich hatte nur noch Sachen gemacht, auch wenn sie mir finanziell geschadet haben. Ja, tatsächlich, ich hatte jeden Monat News gemacht. Ich habe die ersten 1,5 Jahre für free aufgelegt. Hauptsache, ich durfte auflegen. Mhm. Und mir einen Namen machen als DJ. Aber ich habe meiner Passion gefolgt. Und das war einfach so dieser Ziegi-Prozess. Ich war da auch ziemlich, es hat mich ja halt ziemlich, ja, es hat einen Impact, ja, in mir, weil ich dachte, okay, krass, da gibt es Leute, die können nichts machen mit ihrem Leben. Du hast die Power, du hast einen klaren Kopf, du hast gesunde Beine, gesunde Arme, du hast einen gesunden Body, du hast ein loses Mundwerk. Die Welt gehört dir, ja, wirklich. Ist einfach so. Ich meine, wir Menschen, wir machen uns immer so viele Probleme und wir machen immer, denken so, oh mein Gott, und wir denken immer in Worst-Case-Szenario. Das ist das Schlimmste, dass die Leute immer in Worst-Case-Szenarios denken. 40 Versicherungen. Und was ich was? Ja, ich.
Ja, dann bist du gar nicht.
Ja, nein, null. Und dieses Denken, so, das war so ein Schalter im Umklick. Dann bin ich Barkeeper geworden, hat mir mega Spaß gemacht natürlich. Partys, Girls. Ich war jung, ich war...
Ja, du warst auch mittendrin, muss man so sagen.
Ja, ich
also
weiß.
Auch vor
ja.
8 Jahren noch.
Ja, ich weiß.
Das
ja,
war
ich weiß.
Wirklich Hochphase so. Dazu, ich weiß auch noch damals, ich war so in den letzten Zügen meines Studiums, aber halt auch schon lange dabei. Ne? Also keine Ahnung, ich hab ja insgesamt 19 Semester studiert und so weiter. Und ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, deine Frage war immer, Christian, wieso machst du das eigentlich? Hör doch mal auf jetzt, wieso machst du das eigentlich? Du studierst ja seit
91 Jahren. Ja, weil du ja keinen Bock hattest,
auf das ja, zu machen. Genau, richtig. Ja. Wieso machst du das?
Weil das, was du jetzt machst, genau. Hättest du ja schon vor 8 Jahren machen können.
Ja, genau. Und ich habe damals immer so gesagt, ich will das durchziehen und wenn ich was mache, will ich es durchziehen und keine Ahnung. So, ich wollte es halt unbedingt durchziehen. Ne?
Jetzt hast du immer so, jetzt hast du dein Dokument an der Wand hängen.
Genau, ich sage immer, komm, so. Und du so, ich mache halt einfach die Sachen, die ich Bock habe. Ne? Das hat mich sehr inspiriert damals. Ja, das finde ich echt krass. Du hast ja eine Ausbildung, weil du vorhin gesagt hast, du bist als Verkäufer auf die Welt gekommen.
Genau. Also ich würde sagen, ich habe kein Talent, ich bin talentfrei. Ja. Ich bin schlecht in Mathe. Ich bin kein Organisator. Ich bin nicht ich habe keine Disziplin. Aber
ja, machen wir weiter. Ja. Das ist sehr inspirierend hier. Du brauchst eigentlich nichts machen und trotzdem.
Aber ich kann verkaufen. Das ist mein Talent.
Hast du das mitgekriegt vom Elternhaus, von Leuten, die dich damals geprägt haben? Oder ist es wirklich dann eher sowas, was wirklich so eine Gabe mitbekommen? Weil Verkaufen ist ja jetzt nicht nur ein Sale machen, sondern wird das viel, viel mehr dazu.
Nee, ich glaube, es ist ein generelles Interesse an dem Gegenüber. Ja. Wir Menschen verkaufen ja uns immer. Ja. Ganz dumme wie jetzt eben, weil wir waren beim DM und ich habe die Frau gefragt, hey, wie geht's? Und sie hat kurz aufgeschaut und hat kurz verzweifelt. Ich habe deine Reaktion aber gesehen, weil keiner fragt, wie geht's dir?
Ich fand's so geil.
Ich habe mich da schon wieder bei der verkauft. Immer da, der Typ ist ja nett. Ja. Punkt. Ja. Zack, Steine brett.
Und das hast du schon immer gemacht, seitdem ich dich kenne. Ich davor eigentlich auch schon gemacht. Du hast eine Ausbildung ja auch im Verkauf gemacht, ne?
Ich habe Automobilkaufmann gelernt und dann war ich, ich habe alles verkauft. Ich habe Jeans verkauft, ich habe Sandwiches verkauft, ich habe Zeitungen verkauft. Ich habe so viele Jobs gehabt, ich kann es gar nicht mehr aufzählen.
Würdest du sagen, Verkaufen ist so Number One Skill, egal was du jetzt machst so im Leben, der dich weiterbringt oder ist es abhängig davon, was du machen willst? Du hast ja gerade schon gesagt,
es hilft. Also es hilft auf jeden Fall, wenn du ein guter Verkäufer bist, wenn du deine Message rüberbringst und wenn du ehrlich nett bist zu deinem Gegenüber. Und das ist der Türöffner für ungeahnte Möglichkeiten. Ich glaube, wenn egal welchen Job man ist, wenn man auch einen ganz normalen Bürojob hat, ich glaube, wenn du ehrlich nett zu dem Müllmann bist und zu deinem Chef und dem einfach nur 40 Sekunden am Tag sagst, ey, diese Zeit investierst, mal kurz nachfragst, mal kurz lächelst, mal sagst, ey, soll ich dir auch einen Kaffee mitbringen? Das wirkt Wunder auf die lange Sicht. Und das ist so ein Social Skill, das habe ich schon so ein bisschen von zu Hause mitbekommen, glaube ich. Ich bin mit Liebe überschüttet worden zu Hause und habe ja auch eben Geschwister gehabt, mit denen ich dann eben als Kind auch dealen musste. Aber ich habe dann irgendwann eben auch festgestellt, so, es bringt dir was, wenn du neue Leute kennenlernst. Ja? Und eben damals, nach dem Zivi habe ich eben Barkeeper gemacht, weil ich hatte damals nach meiner Ausbildung schon alleine gelebt und hatte eben Kohle gebraucht. Dann habe ich gerne im Zivi schon angefangen zu barkeepen und habe das dann jahrelang fast fulltime gemacht. Und dann kam eben mal die Situation, wo eben dann der DJ kam und der wurde dann abkassiert von mir und dachte so, wow, wie viel Geld bekommt denn der DJ?
Ja, so, scheiße.
Geil, ja. Ja, und dann aber auch wieder diese kleinen Gesten und immer dieses Freundschaften warm halten. Habe ich dann dem Chef gesagt, ich will mal auflegen lernen. Und 2 Tage später hatte ich meinen Schlüssel von der Bar, von dem Club, von dem ich damals gearbeitet hatte. Und dann konnte ich, ohne mir Equipment zu kaufen, Moment, das ist ja, ich meine, du hast ja alles gehabt, auch selbst. Das waren, weißt du, wie viele Tausende von Euros das sind, die du da zu Hause rumstehen hast, um zu trainieren. Weil du musst ja erstmal Stunden
ewig.
Die Technik lernen und dann. Gefühl für die Crowd und für die Leute und wer ist da, wie ist der Altersunterschied und wer tanzt nicht, wie viele Männer sind da, wie viele Frauen sind da, wie viel Uhr ist es, wie voll war die Bar vor einer Stunde, damit ich weiß, okay, jetzt gehen sie alle auf den Dancefloor mal sein. Also so die ganzen Sachen, das ist ja alles nur Stunden in diesem System, Nachtleben, Club, Entertainment sein. Und dann bist du ja als DJ bist du ja praktisch wie so in einem Orchester. Du leitest ja die Nacht. Ja, und mit dir steht und gefällt dir auch die Nacht. Ja, das ist auch eine riesige Verantwortung. wenn du dann die Verantwortung siehst, ich meine, das war mir, ist mir bis heute auch nicht wirklich bewusst gewesen, was für eine Verantwortung man der damals hatte. Ich dachte einfach, ey, auf die Kacke auch. Und ja, so. Ich meine, wir haben auch
ein paar legendäre Nächte gehabt,
die Kommerzschlampe. Die ja. Ja, es ist einfach. Es ist einfach so, dass das ganze Leben im Verkauf ist. Ich meine, DJ, du als Speaker jetzt, musst dich ja auch verkaufen. Dass deine Leute mit dir, dass dein Team, an die musst du dich täglich verkaufen, musst du dich weiter unterstützen. An deine Kunden, damit die dich weiter buchen. An deine Businesspartner wie der Tobi, damit wir weiter. Das ist ja immer verkaufen. Wir verkaufen den nonstop. An deine Frau verkaufst du dich jeden Tag neu. An deine Kinder, an den Sohn.
Kannst du nachvollziehen, wieso es so vielen Menschen schwerfällt zu verkaufen? Beziehungsweise wieso so viele so, die hören verkaufen und dann ist so dieses, nee, will ich nicht verkaufen, will ich nicht. Weißt du, kannst du dir vorstellen, woher das kommt?
Ja, ich hatte jetzt heute Morgen lustigerweise ein Meeting mit einem von meinen Instagram-Followern, der mich unbedingt treffen wollte. Und er hat gemeint, ich würde gerne verkaufen können. Und ich sage, was hast du verkaufen im Leben? Und der war 19, 20 und er meinte nichts. Und ich so, wie, du hast nichts verkauft? Und dann, nee, ich hab mal mein Fahrrad verkauft auf eBay, aber alles. Ich so, sonst hast du nichts gemacht? Also nicht mit Leuten zu tun gehabt, mal irgendwie Samstagmorgens beim Bäcker irgendwie als Schüler, ne, nichts gemacht. Das ist für mich eine komplett fremde Welt, weil, okay, man muss auch dazu sagen, ich wollte immer mehr, als ich hatte. Das heißt, ich musste traden, um mehr zu bekommen, als ich hatte. Das heißt, war damals schon so ein bisschen verkauft. So, hey, komm, ich gebe dir die Playstation und diesen, das. Und
dann fängt vielleicht damit alles an, so nach dieses brennende Verlangen zu haben, irgendwie mehr zu erreichen. Nicht unbedingt immer nur mehr zu haben, materiell gesehen, aber irgendwie einfach so den nächsten Schritt zu machen, so einen Drive zu haben.
Ja, auch. Es ist auch vielleicht ein bisschen ein Spiel dran. So, ich weiß, ich bin ja, man sieht ja an den Homer Simpson Schuhen, die ich mir jetzt heute gekauft habe, ich bin ja immer ein großes Kind. Vielleicht ist es auch einfach so ein Ausdruck von ja, man will ja auch gewinnen und man verliert ja auch im Leben. Ja, ich meine, das gehört ja auch genauso dazu. Ich glaube, viele Leute machen es nicht, weil sie vielleicht auch Angst haben vor dem Lichtverkauf. Ja. Dass sie sagen, okay, ich stoße auf Abneigung.
Ja. Zurückweisung,
was ja, auch immer. Genau, ich glaube, Leute haben viel zu viel Angst davor, dass sie sagen, dass sie das erleben, dass sie jetzt nicht ihr Ziel, das sie jetzt eben sich vorgestellt haben, erreichen mit ihrem Gegenüber, was auch immer das sein mag. Ja? Und ich glaube, es ist einfach die Angst, die Leute zurückhält und dann eben auch einfach so diese Stimme zu ignorieren, die ich ja auch habe. Ja?
Aber das ist auch geil. Du sagst ja selber, du hast die Stimme auch und du machst halt einfach, du machst trotzdem oder wie kann man sagen?
Also ich meine. Nein, ich mach's vielleicht öfters wie andere, aber ich mach's auch in vielen Fällen nicht. Also nicht so, dass ich immer noch rausgehe und überlege und sage, jetzt schauen wir mal, was passiert. Also so ein bisschen was. Ich versuche schon sehr viel, weil das Risiko einfach null ist. Was kann man denn verlieren? Weil Nein ist ja auch eine Antwort.
Ich finde das geil, was du sagst, weil auch gerade so diese Angst vor Zurückweisung, dieses Gefühl, hat auch immer so ein bisschen was mit diesem Glaubenssatz zu tun, ich bin nicht genug oder sieht mich jemand nicht. Finde ich super spannend, lass uns da nachher nochmal ein bisschen mehr drauf kommen. Ich würde ganz gerne auch den Bogen schaffen zu dahin, wo du jetzt heute bist, weil wir haben uns mit dem Auflegen kennengelernt. Du warst damals schon übelster Connector, so habe ich es immer gesagt. Ja, für mich kein Wunder, dass du irgendwie gefühlt in meinem Freundeskreis kennst du die meisten Menschen. Ja, also erstmal Typ völlig wertfrei.
Ja.
Und, aber du hast ja damals nicht nur aufgelegt, du hast ja noch was gemacht.
Ja, ich hatte also meine letzte Firma, für die ich damals noch einen bezahlten Job hatte, die hatte dann, ich hatte mit so einem Reifengroßhandel gearbeitet und so. Und dann hatte ich aber aufgelegt Wochenends und ich hatte dann noch abends studiert an der VWA, also Marketing und BWL. Und dann meinten die so, naja gut, hier Herr Garofoli, jetzt haben wir sie jetzt ja anderthalb Jahre gearbeitet, sie müssen wir eigentlich einen Festbetrieb anbieten, wollen wir auch gerne machen, aber sie legen halt Wochenends auf, das heißt, sie können keine Samstagschicht machen und sie gehen studieren dreimal die Woche, das heißt, sie können nie eine eigene Schicht machen. Das war so eine Abend-Uni, für so zweiter Bildungsweg. Und das war so drei, viermal die Woche abends ab 6 an der Uni. Das heißt, ich musste dann um 5 Uhr
noch
gehen.
Weiß ich auch noch, wie gerne du da hingegangen bist.
Naja, aber ich hab's auch, weißt du,
das sind so Sachen, das ist gut.
Weiß man später immer besser, ne?
Ja.
Ja, und dann habe ich eben gesagt, okay, weißt du was, dann packe ich jetzt meine Sachen und dann gehe ich jetzt nach Hause. Und dann habe ich auch genauso gemacht. Gleichen Tag nach Hause gedüst und abends auch meine eigene Firma registriert und meinen Kontakt, den ich damals hatte. Die Firma hatte ich dann so Stück für Stück aufgebaut. Ich habe das Auflegen relativ gutes Income gehabt. Ich habe ja, ja viele, viele Länder und Städte besucht, war ja viel unterwegs für 3-4 Jahre lang.
Dein DJ-Name damals war? Der muss raus. Komm, sonst hast du raus.
DJ Delicious Dan.
Delicious Dan.
Delicious Dan.
Delicious Dan.
Check it out.
Eigentlich auch ein geiler Name für dich jetzt. Delicious Dan, Immobilienbroker aus.
Wir müssen hier mein Instagram Live ausmachen.
Okay. Sehr gut. Ja, hast du deine eigene Company gegründet, ne?
Dann genau, habe ich meine eigene Company gegründet, hatte die dann 6 Jahre insgesamt, fast 7 Jahre. Und dann kam eben ein Mitbewerber auf den Markt. Es war damals Tirendo, die gibt es inzwischen auch schon wieder nicht mehr. Aber die kamen halt mit einem riesigen Werbebudget und mit Sebastian Vettel als Aushängeschild und überall Radio, Fernsehen. Und dann kamen eben die Umsätze von auf innerhalb von einem Monat. Und das ging dann noch 2, 3, 4 Monate gut. Aber dann irgendwann war Schicht im Schacht und dann ich natürlich als geschäftsführender Gesellschafter war dann auch haftbar für den Verlust der Firma, ja, und dann, dann gab es mal eine kleine Krise.
Ja, die war sogar sehr einschneidend natürlich.
Das
ist jetzt 5 Jahre her oder so, ne?
Die war, genau, 2012 war das, ja. 2013. Ja. Und die im Prinzip hat aber alles auch so auf links gedreht, ja, wo ich damals noch nicht erkannt hatte, wie das mein Leben beeinflussen wird. Und wenn ich wusste, ich habe sehr, sehr gelitten, so persönlich. Ich bin noch durch eine ganz, ganz krasse Lernkurve, weil ich war dem noch nicht ausgesetzt. Ja. Ich hatte noch nie Probleme mit irgendwelchen Gerichten oder irgendwie sowas. Ja, ich war noch nie ausgesetzt. Ich habe mich noch nie damit beschäftigen müssen. Ich hatte auch noch nie eine Niederlage in dem Sinne erfahren.
Und dann warst du um die 30 dabei.
Ja, 30, genau. Und dann war ich mit Rock Bottom. Da war ich unten, es ging nicht mehr tiefer. Ich hatte Schulden von der Firma übernehmen müssen. Und das war eine krasse Zeit. Und dann eben mein Rettungsanker sozusagen, mein Rebound, mein Home Run, mein Befreiungsschlag, war dann wieder das Auflegen und wieder Kontakte und wieder Leute, denen man damals geholfen hatte, mit dem man Kontakt gehalten hatte, mit dem man sich nie auf Kriegsfuß gestellt hatte, obwohl es vielleicht auch mal 3, 4, 5 Gründe gab, aber man hat eben immer Beziehungen gepflegt und sich eben auch wieder verkauft. Das heißt, man hatte viele, viele Gönner. Ich hatte viele Leute, die gesagt haben, hey Daniel, komm,
wir wollen dir helfen.
Genau.
Du hast gerade beim Essen gesagt, so diese Niederlage war jetzt rückwirkend betrachtet das Beste, was dir passieren konnte. Was ist passiert die letzten 5 Jahre?
Ich habe dann 1,5 Jahre, bevor meine Firma insolvent ging, hatte ich eine Frau kennengelernt, die aus Weißrussland kam oder kommt, die ich auch bis heute noch habe. Ja. Hoffentlich auch noch nach dem Interview.
Mit Sicherheit.
Ja. Und die durfte nicht nach Deutschland einreisen, obwohl sie Deutsch konnte. Studiert hatte, Deutsch auch, also die besser Deutsch spricht als ich in meinem karlsruherischen Dialekt.
Hochdeutsch,
genau. Die durfte auf jeden Fall nicht einreisen. Meine Firma ging in der Zeit down. Wir hatten so eine Fernbeziehung über schon so irgendwie 6, 9 Monate zu dem Zeitpunkt, wo ich dann tatsächlich auch gesagt habe, okay, Schlussstrich, Notbremse, alles auf Null. Und dann eben, dadurch, dass ich war zum ersten Mal in Dubai auflegen 2007. Und war dann bis dahin bestimmt 6, 8 Mal, wahrscheinlich mehr, 10 Mal in Dubai zum Auflegen, immer in verschiedenen Clubs, hatte ein großes Netzwerk an Leuten und Freunden. Und dann war eben die Option, in Dubai aufzulegen. In Dubai natürlich, die Gehälter sind ein bisschen besser. Und ich hatte ein Netzwerk und ich habe dann bei meinem besten Freund auf der Couch geschlafen, erstmal die ersten paar Monate, da hast du mich ja auch schon besucht. Der Chris war übrigens einer der ersten Besucher, du warst, glaube ich,
ein
paar Wochen direkt am Anfang, nachdem ich da war, bist du gleich runter.
Da haben wir ja noch gespielt zusammen. Da.
Ja, im Café del Mar.
Am Abend da.
Ja. Genau, stimmt, den Mix haben wir sogar noch.
Ja, ja. Das ist cool.
Den Live-Mix. Naja. Und dann habe ich erstmal angefangen, die Schulden abzubauen. Habe wirklich auf auf low, 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 low gelebt. Ich habe mir selbst irgendwie ein Budget genommen von irgendwie 5 Euro am Tag.
Was ja in Dubai?
Was ja in Dubai. Also ich bin mit den...
Zahlst du heute für ein Wasser oder einen Kaffee, wenn du irgendwo
hingehst? Ja, einen Kaffee, ja. Ich habe mit den Arbeitern, also in Dubai, wer schon mal in Dubai war, der weiß, wie viele Arbeiter, wie viele Baustellen es da gibt. Und die gehen irgendwie zum Mittagessen in meinen Supermarkt, wo du halt so eine Schüssel Reis mit Chicken Biryani oder Butter Chicken dann eben für 2 Euro bekommst. Ja. Und mit denen stand ich halt in einer Reihe für Wochen und Monate hinweg. Komplette Leidensbereitschaft auch, weil ich wusste, ich hole mich da selbst aus der Scheiße raus.
War das damals so der Traum schon, den du schon gesehen hast? Oder wie hat sich das angefühlt?
Es war erstmal nur Überlebensmodus. Um ganz ehrlich zu sein, es war einfach nur Überlebensmodus. Und auch eigentlich war es dann auch, klingt vielleicht jetzt blöd, aber es war einfach auch let's go. Ich habe mich einfach so dem Schicksal überlassen, Universum, wenn du es so willst. Weil ich einfach gesagt habe, was kann mir denn jetzt noch passieren? Okay, ich hab Geldprobleme, ja, aber es ist ja nur Geld. Ja? Geld verdienst du, Geld verlierst du. Geld ist ja nichts Wichtiges. Ja? Also, wenn du jemandem Geld schuldest und sagst, du kriegst in 3 Monaten oder in 6 Monaten, dann musst du eine Zahlungsvereinbarung machen, sag um.
Sind das Dinge, die du heute auch immer noch
hier drin hast? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mich auch bewusst dann in Dubai das erste halbe Jahr, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, ich hatte studiert, ich hatte meine Firma aufgebaut, ich hatte 7 Tage, Wochen über 4 Jahre hinweg. Ich hatte mittwochs, donnerstags, freitags, samstags Gigs gespielt, das ganze DJ-Geld ging wieder zurück in meine Firma. Du kennst mich ja noch, ich hatte nie auf großem Fuß gelebt. Ich hatte einen Smart, danach hatte ich einen Fiat 500, das sind jetzt keine dicken
Autos. Dein meistes Geld hast du für Kaffee ausgegeben.
Ja,
Strafzettel. Ja, ich war Strafzettel, Falschpark direkt vorm Kaffeeladen.
Das war, glaube ich, mein erstes Bild, wo 100 Likes hatte, oder nicht? nee, also... Ich habe immer in der WG gelebt, das weißt du ja auch noch, mit Daniel und so. Und ich habe ja nie auf dicke Hose oder irgendwas gemacht. Wobei die Firma ja nicht schlecht lief, ja, teilweise. Immer alles zurück reingepusht, einen besseren Online-Shop gekauft, einen besseren, alles reingepusht. Wirklich Herzblut und Liebe und das Geld war immer sekundär, weil ich dachte, ich will die Firma nach oben pushen. Dann habe ich mir eben dieses Letting Go, diese Freiheit in mir selbst gesagt, okay, jetzt bist du in Dubai. Deutschland ist erstmal weit weg, was auch ganz gut war, um dazu Abstand zu gewinnen. Und dann auch die Situation, weil manchmal, man sieht ja den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen, das ist so eine schöne Umschreibung von Sachen. Und wenn du dann mal weg bist 2 Wochen, dann siehst du die Dinge klarer und weißt auch, wie du rangehen musst, um jetzt das Ding, jetzt eben das Problem, die Hürde besser zu nehmen, ja, das ist ja kein Problem, es ist eine Hürde. Und dann habe ich auch viel gelesen. Ich war erstmal den ganzen Tag am Strand. Ich hatte dann eine Vereinbarung mit Café Del Mar, die haben mich für 6 Monate gebucht, 4-mal die Woche.
Das heißt, es hat dir auch ein bisschen Sicherheit gegeben.
Genau, dann hatte ich so Basic Salary, konnte immer, also so ein Grundgehalt, konnte dann auch reisen am Wochenende. Natürlich Dubai liegt dann nicht super gut blockiert zwischen Europa, Asien, Russland, Afrika. Kann man ja hin und her fliegen. Ich habe alle Kontakte wieder reaktiviert und habe dann meine Bookings gemacht und habe dann die Schulden in 8 Monaten oder sowas wieder alles abbezahlt und dachte dann, okay, krass. Und dann ist, also in der Zeit habe ich aber auch viel, viel, viel und hart relaxed. Ich lag tagsüber am Strand, viel gelesen, viel ausgeruht, viel nachgedacht, viel abbearbeitet, was ich nicht abarbeiten konnte damals. Einfach, weil ich eben in diesem Kreis eben drin war, genau, und in diesem Hamsterrad, genau. Und dann kam meine Frau nach Dubai, weil sie eben nicht nach Deutschland durfte, also in der Zeit war ich aber auch immer wieder in Deutschland.
Ja, du warst öfter da.
Bestimmt, einmal pro Monat und dann auch mal, haben wir mal einen ganzen Sommer wieder in Deutschland gebracht, so ich glaube von Juni bis November waren wir dann in Deutschland, haben da versucht auch wieder die Firma wieder online wieder aufzubauen und so weiter und eben meine Frau reinzubringen, haben wir dann einen Job besorgt und alles. Aber die Ausländerbehörde hat eben gesagt, okay, Weißrussen gehen gar nicht. Außer sie ist eine Fußballspielerin oder ein Gehirnchirurg, aber irgendein Job, so kannst du nicht machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ab nach Dubai.
Das weiß ich noch, damals im November, da habt ihr dann nämlich gesagt, so vermutlich war es das jetzt erstmal mit Deutschland. Und jetzt machen wir einen richtigen Cut.
Genau. Weil für sie war das dann ziemlich einfach in Dubai, einfach reinkommen, Visum beantragen, Job finden. Und ich hatte ja meine laufenden Beziehungen, hatte dann auch meine Bookings, meine Privatbookings, Yachtpartys und so weiter und so fort. Was man halt drüber macht.
Ja, ja, also du erzählst es so völlig normal, die Leute alle so, okay, krass.
Ja, ja, und dann waren wir erstmal in Dubai, haben ein Zimmer bei meinem besten Freund damals mit eingemietet, low budget, und dann kam eben der Tag, wo ich dachte, okay, jetzt hast du wieder Bock, mal wieder was zu arbeiten, so genug gechillt, irgendwie 15 Bücher gelesen und jetzt können wir wieder was arbeiten. Dann habe ich bei so einer Marketingfirma gearbeitet, die irgendwie Kugelschreiben
vertreten. Ja, das weiß ich auch noch.
Du warst ziemlich oft einfach so
tief. Ja, ich weiß mir, wir haben damals geskypt.
Ja, geskypt haben
wir,
genau.
Cheesy, da hatte ich ja bei dir.
Cheesy.
Ich importiere jetzt Kugelschreiber. Was machst du? Ich dachte, du legst auf, Kugelschreiber, was geht ab?
Ja, alles
also, probieren. Finde ich aber auch eine tolle, du hast halt immer nach Sachen gesucht, also klar, du hast jetzt mal dann ein paar Monate relaxed und so weiter, aber du hast immer nach Dingen gesucht, die du machen kannst.
Ja.
Und du hast ausprobiert.
Ja, und ich habe aber diesen Break habe ich auch gebraucht, weil eben die 4 Jahre davor so anstrengend war, auch die Firma hochzubringen. Und da bin ich die Arbeit von 4, 5 Jahren innerhalb von 3 Monaten pulverisiert wurde. Und ich habe so dagegen gekämpft und Ich sah ja auch verheerend aus damals. Ich war ja abgemagert, ich hatte überall Allergien, weil ich ja noch gegen Reifen allergisch war.
Das ist das Geilste an der Story.
Ja. Und dann waren wir in Dubai und jemand kam, dann Freund zu mir, meinte, Daniel, versuch doch mal Immobilien. Ich habe gesagt, okay, cool.
Wie lange ist das ja? 3,5 Jahre? 4 Jahre,
sowas.
Bisschen weniger,
genau. Und
davor nie was mit Immobilien zu tun
nicht. Nichts. Und dann habe ich mich da reingedacht, dachte so, okay, cool, könnte dir passen, weil ich bin kein Bürotyp. Ich kann, wenn du mir sagst, ich soll um 8 Uhr kommen irgendwo und um 17.30 Uhr wieder gehen, dann ja, ist schon over. Ich kann nicht lange am Laptop sitzen, ist mir viel zu langweilig, ich brauche Action. Ich brauche den ganzen Tag Action. Und Immobilienmakler ist ja die ganze Stadt ab und rauf und runter fahren und Vollgas geben. Ja, und dann habe ich mich beworben bei den 2 besten Firmen damals, die mir beide eine Absage gegeben haben. Bin dann auf ein DJ-Booking nach Deutschland geflogen für ein Wochenende. Habe dann auf dem Rückflug die eine Serie entdeckt, die hieß Million Dollar Listing in diesem Serien-Ding. Weil ich schaue auch keine Filme, weil meine Aufmerksamkeitsspanne gar nicht für einen Film reicht. Weil ich wieder irgendwas tun muss, wenn viel zu langweilig. Und natürlich schaue ich nur Serien im Flieger. Und da habe ich Million Dollar Listing gesehen. Und da gab es dann diese coolen Jungs, Anfang 30, New York City, geile Anzüge, Luxury Real Estate. Ich so, fucking hell, ist das geil. Da habe ich genau gewusst, ich muss es genau so machen. Bin nach Dubai gekommen, habe online geschaut, habe die erste Firma angerufen, irgendeine Bangladeschi-Pakistani-Firma. Die haben gesagt, okay, krass, hast du irgendwie Erfahrung? Ich sag, nö. Hast du eine Lizenz? Nö, auch nicht. Na, komm mal vorbei. Und dann haben die mich angeheuert. Da habe ich dann 5 Monate gearbeitet, habe alles gerockt, es war wie so Liebe auf den ersten Blick. Das ist wie wenn du eine neue Passion findest, ja, wie wenn du, keine Ahnung, es war wie eine Droge fast. Ja, ich war nur Immobilien. Ich muss die geilsten Listing haben, Ich habe es gefühlt, weil mir diese Serie das vorgelegt hat. Ich hatte diese Serie dann verschlungen irgendwie nachts und abends, die 3, 4 Staffeln dann damals geschaut, die es gab, und dachte so, okay, geil, genau so machst du es. Du siehst es ja da, die Jungs machen es dir vor.
Hast du damals nicht den Gedanken gehabt, irgendwann mal, was ist, wenn das nicht klappt? Oder?
Nee, gar nicht. Was ist denn, wenn es nicht klappt?
Ja.
Was ist denn, wenn deine Sneaker-Sachen morgen nicht klappt? Ja, dann machst du was anderes.
Ja, exakt.
Beziehungsweise diese Sache werde ich dann dahin führen, was du dann eben später machst, was eben dann klappt. Aber du findest dann nur raus, wohin du gehst, wenn du den Weg gehst.
Ja, und genau das ist halt der Punkt. Wir hatten das vorhin auch beim Essen vor, ne? dass ich gesagt habe, so viele Leute, die hadern so viel mit sich selber und müssen sich erst dahin entwickeln, nicht so viel darüber nachzudenken. Und du sagst halt einfach, hey, im Prinzip ist es nicht kompliziert. Es ist einfach Hebel umlegen, fertig machen.
Ja. Ja, auch mal auf die Fresse fallen, ne? Es ist ja auch schön, man muss es ja embracen, wie heißt das auf Deutsch? Man muss es ja feiern, dass man auch mal auf die Fresse fällt. Ja, das Leben ist ja kein Bilderbuch. Was wäre denn das Leben, wenn alle Leute erfolgreich wären? Es wäre ja stinkend langweilig.
Was sagst du zu den Leuten, ach, der Daniel, das war ja klar, dass der schafft, den scheint ja die Sonne aus dem Hintern.
Sag ich, geil, die haben recht. Nee, ich bekomme schon so, also ich lustigerweise, ich habe so eine Sprachnachricht bekommen von einem alten Freund von früher. Der meinte so, Daniel, du hast aber auch immer Glück bei dem, was du machst.
Oh ja.
Und das sind halt die, die irgendwie schon seit 13 Jahren bei der Sparkasse am Schalter sitzen. Und sich nicht verändern. Die danken deine Voice Message aus.
Heißt doch nichts,
ja? So, hey, da hab ich gesehen, hey, was ist das und das? Und du hast dann aber auch immer Glück.
Bei dir läuft einfach auch immer
rein. Bei dir läuft es dann auch immer rein. Klar, das habe ich auch, aber ich glaube, 90% die sehen schon, dass es nicht nur Glück ist, sondern dass da auch viel, viel, viel Arbeit ist und eben Leidenschaft.
Ja.
Ich glaube, das ist der Türöffner für alles.
Ich finde auch geil, wenn ihr müsst unbedingt mal in die Stories von Daniel reinschauen. Instagram, da lässt du ja richtig teilhaben an deinem Daily Business.
Ja, ich erzähle den Leuten, wenn ich Deals verliere.
Ja, und vor allen Dingen, du feierst das ja, ja 13, 14, 15 Stunden im Office, ja, und mit den Leuten dann hier noch einen Termin und so weiter. Ja. Du lebst es ja richtig. Nicht, weil du abhängig bist davon, sondern weil du unterscheidest ja nicht zwischen Arbeit und keine Ahnung, anderem Leben. Klar, nee, gibt es eine Balance irgendwo. Du hast deine Frau, du. Ne?
Naja, gut, ja, aber trotzdem. Also, es klingt jetzt vielleicht krass, aber ich versuche das schon irgendwie trotzdem zu kombinieren.
Klar.
Also, meine Frau ist auch im mobilen Bereich inzwischen.
Ja, das heißt natürlich für euch als Message da draußen, wenn ihr wollt, dass ihr eine gute Beziehung habt, dann zieht eure Frau in das Business, was ihr
wollt. Aber wir machen schon eigentlich alles viel, aber nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es auch ehrlich wollen. Also ich weiß genau, dass mich diese Opportunity, die ich jetzt habe, dass die mein Leben weiterhin, ich meine, sie hat sich schon so krass verändert und jetzt zum Beispiel, ich habe dann beim Immobilienbereich angefangen, dadurch, dass ich eben so war, wie diese Typen, dass mir das vorgelebt haben aus dieser Serie, habe ich jeden angesprochen,
ja,
überall. Und ich habe zum Beispiel meine ersten Listings dadurch bekommen. Leute fragen mich immer, wie kriegst du deine Listings? Ich erzähle ihnen immer, schau dir ein Gebäude an, wo du ein Listing haben willst, stell dich in den Aufzug und bleib einfach 8 Stunden im Aufzug drin. Und bleib, wenn die Leute reinkommen, dann weißt du schon, die wohnen da drin. Wenn sie auf den Stock drücken, wo du weißt, okay, geil, das ist ein hoher Stock, da will ich drauf. Ich meine, das ist für Immobilien in Dubai, ist natürlich. Und dann sprich die an, sagst, okay, 3. Stock, mit der will ich gar nicht reden. Ah, 18. Stock, okay, cool. Hey, welche Unit hast du? Ich bin Immobilienmakler, hier ist meine Karte, boom. Nettes Lächeln, alles klar, ciao, ciao. Ein kleines Witzchen hinterher schieben. Das ist alles geregelt. Und so habe ich auch dann ich war wieder im Aufzug gestanden, weil ich halt im Aufzug stand, die ersten paar Monate. Und dann kam ein spanisches Pärchen rein. Und ich habe gehört, wie die über Immobilien reden. Und die haben damals in dem Gebäude gewohnt und haben aber nach was Neuem gesucht. Und ich so, ey, ihr sucht was, ich habe was. Wollen wir uns eben anschauen? Die so, wer bist du? Ist egal, komm, hier gerade, 15. Stock, Tür ist offen, reingeschaut, die haben es sofort genommen. Die haben mich geliebt, ja, die sagen, hey, krass, du bist unser Lebenswerter, wir haben uns eine Unit gesucht zu dem Preis mit der View, saugeil. Und die ist am nächsten Tag ins Büro gekommen zu ihrem Chef, der dann eben der jetzt eben der Chef der Firma ist, für die ich jetzt arbeite.
Ja, wow.
Weil die eben die Assistentin war. Und auch wieder einfach nur Zufall oder eben Universe oder eben halt auch einfach Hard Hustle.
Ja,
weil am Ende ist das ein Zahlenspiel. Ja, wenn du mit 1000 Leuten redest, ist halt eben die Chance dabei, dass du eben 1% findest, dass du die responden auf dich. Ne?
Und um das Ganze jetzt zusammenzufassen, die letzten 2 Jahre, weil was da wieder passiert ist in den 2 Jahren, ich glaube, ist ja nochmal ein ganzes Leben eigentlich,
ja,
was da drin steckt. Heute bist du bei der Immobilie, bei dem Immobilienbroker in Dubai für Luxus.
Genau, wir sind eine ganz, ganz kleine Firma. Also alle anderen Agenten in der Firma sind alle 10 Jahre plus in dem Markt schon. Alles Selfmade-Millionäre auch und richtig, richtig erfolgreiche, geile Broker, die ihren Job auch lieben. Und ich liebe diese Firma auch und ich arbeite sehr, sehr gerne für die. Oder mit denen als Businesspartner, weil ich bekomme ja nur meine Kommission, ich bekomme ja kein Gehalt, ich bin ja nur erfolgsbeteiligt. Ja? Also wenn ich einen Monat nichts abschließe, kommt am nächsten Ersten nichts auf mein Konto. Also es ist auch schon ein gewisser Erfolgsdruck dabei. Und jetzt eben dieses Jahr im Sommer, im Juli, habe ich den Award bekommen als erfolgreichster Immobilienmakler in Dubai im Juli 2018, also den meisten Umsatz. Ich hatte da 3 Penthäuser verkauft innerhalb von einem Monat, was natürlich schon krass ist. Ja? Und, ja, und seitdem ist halt echt auch so die ganze Social Media Nummer. Dann, ich hatte ein Interview mit Dirk Kräuter, den ich durch Zufall im Februar kennengelernt hatte. Da kam dann seine Assistentin auf mich zu, aber auch wieder durch Zufall. Sie wusste nicht, dass ich Deutscher bin, aber der Dirk hat sich eben diese Unit rausgesucht, die ich damals gelistet hatte, weil ich mich eben nur noch fokussiere auf schöne, große Units für eben Endverbraucher, glaube ich, also Enduser. Also für Leute, die eben eine Unit auch benutzen wollen, nicht nur als Investoren, weil investieren ist natürlich ein großer Markt in Dubai und da sehen die Units dann halt so aus und meine Units sind halt alle relativ groß und repräsentativ.
Ja, da hängt ja noch viel Emotion damit rein, ne? Wenn
genau,
man
da
auch wirklich sein Leben verbringen will oder Stunden und so weiter.
Genau, und dann habe ich eben eine Anfrage bekommen, dann war eine +49-Nummer, dann habe ich die angerufen und so, ja, ich bin auch Deutscher, was geht und so. Und ja, hier für meinen Chef so eine Unit. Ich sag, wer ist denn der Chef? Hat sie gemeint, Dirk Kräuter.
Dann du gesagt, so, Dirk was?
Dirk Kräuter? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann kam er nach Dubai, wir haben es ganz gut verstanden. Dann habe ich den Award bekommen. Ich habe es an alle meine Kunden rausgeschickt, eben auch an ihn. Und er meinte so, krass, lass auf jeden Fall ein Interview machen. Geile Story, können wir sharen. Und jetzt bin ich hier und mache ein Seminar mit dir.
Ja, ist mega. Also der Rest ist quasi Geschichte. Unglaublich. Ich glaube auch, jeder, der jetzt hier gerade zuhört, denkt sich so, oh mein Gott, was für ein krasses Leben, was für eine krasse Story. Das waren 4 Jahre. Das war, oder sagen wir mal, wir haben über 5% über die letzten 8 Jahre gesprochen. Und das ist halt auch immer so faszinierend, weil viele Leute auch gerade so in unserem deutschen Kulturraum so in diesem Jetzt gerade so gefangen sind und irgendwie nicht richtig nach vorne sehen.
Das denken die nur.
Ja, das entsteht alles im Kopf. Und genau darüber würde ich gerne in einem kurzen zweiten Teil noch mit dir sprechen. Die Story hier einmal closen sozusagen.
Also wir haben 40 Minuten.
Ne? Genau, wir könnten länger machen, aber wir machen einfach einen zweiten Teil raus.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Erstmal danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Und jeder, der jetzt weiterhören will, muss sich noch ein bisschen gedulden, aber das macht er schon. Was?
Nochmal.
Läuft. Also,
bis dahin. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann bewerte die Folge bitte und teile sie mit deinen Freunden, damit diese genauso persönlich wachsen können wie du. Und wie bereits zu Beginn der Folge angekündigt, findet ab jetzt mehrmals jährlich mein Tagesevent Powerlution, deine Powerrevolution statt. Das erste Mal am 20. Januar 2019, direkt zum Jahreskickoff im Kölner Raum. Hier widmen wir uns einen vollen Tag genau diesen Themen, die hier im Podcast besprochen werden. Also deiner inneren und äußeren Stärke, Verbindung mit dir und mit anderen Menschen, sowie deinem Erfolgsmindset. Eins kann ich dir versprechen, es wird eine echte Revolution für Menschen wie dich, die mehr aus ihrem Leben machen wollen und bereit sind für Veränderung. Wenn du dabei sein willst, dann findest du alle weiteren Infos in den Shownotes oder unter powerlution.jetzt. Und natürlich gibt es auch für alle Fans des Ultimate Power Podcasts einen Rabatt, und zwar mit dem Rabattcode PLSPECIAL15, den findest du auch nochmal in den Shownotes, gibt es 15% Rabatt, also sicher dir jetzt dein Ticket und ich freue mich, wenn wir uns im Januar in Köln sehen. Bis dahin, wenn du weitere Fragen oder Anmerkungen zum Podcast hast, dann schreibe mir gerne eine persönliche Nachricht auf Facebook, auf Instagram oder über meine Homepage und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier im Ultimate Power Podcast.